Na, ich würde mal so sagen, also diese alte Regel, die es mal gab, mit zunehmendem Alter weniger Aktien in den Depots, würde ich aus meiner Brille behaupten, diese Regel gibt es nicht mehr.
The Portfolio People.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sprechen wir über Berufe, die aussterben. Finanzberater, Vermögensverwalter, Bankkaufleute. Wer auf Kongressen bei uns unterwegs ist, der weiß, die Branche hat einen Überalterungsprozess, wie mein heutiger Gast Hagens Stahnigel es nennt. Und er muss es wissen, denn er ist seit 30 Jahren dabei. Aber Hagen ist kein Pessimist. Im Gegenteil, er hat vor über 20 Jahren die Bank verlassen, um, wie er es nennt, frei zu sein. Und um Kunden so zu beraten, wie er es für richtig hält. Und heute führt er mit 20 Beratern und nur 2,5 Backoffice-Kräften einen schlanken Vermögensverwalter in Potsdam. Wie das geht, werden sich jetzt einige von Ihnen fragen. Künstliche Intelligenz, frühe Digitalisierung und die Erkenntnis, dass der Mensch niemals ersetzt werden kann. Zumindest nicht im Beratungsgespräch. Es ist ein Interview über Freiheit und Verantwortung, über Technologie und Menschlichkeit, über den Wert von Stil und die Sorge um die nächste Generation. Lehnen Sie sich zurück. Hier ist The Portfolio People mit Hagens Stahnigel von der IS Finance AG. Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Hagen, wir sind hier in der Lobby vom Hotel Telegrafenamt in Berlin, Private Banking Kongress, und ich nutze die Gelegenheit, um mit dir auch mal zu sprechen, so über das ganze Spannungsfeld der Beratung zwischen Mensch, Markt und Maschine. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und was ist dir bei deiner Arbeit besonders wichtig?
Das sind ja gleich mehrere Fragen
So
auf
ist es.
einmal. Jetzt muss ich mir die auch noch merken.
Wer bist du?
Also, wer bin ich? Mein Name ist Hagen Stahnigel. Ich bin privat zuallererst glücklich mit meiner Frau seit 30 Jahren zusammen. Warum sage ich nicht verheiratet? Weil ich es nicht bin. Wir haben zusammen zwei Kinder, sind glücklich miteinander seit dieser Zeit. Das erstmal privat. Ich bin mega sportinteressiert. Also alles, was mit Sport zu tun hat. Sport in Sachen Fußball. Man kennt mich. Ja, man nennt mich unter anderem, ruft man mich nicht mit Hagen Stahnigel, sondern ey Unioner. Ja, aber mein Sohn spielt Handball, habe auch eine große Vorliebe für Handball, bin deswegen auch beim VfL Potsdam im Netzwerk jetzt dort drin. Aber natürlich jetzt auch das Berufliche. Ich erwähnte eben schon Potsdam. Ich bin Geschäftsleiter der IS Finance AG, Vermögensverwalter und Haftungsdach aus Potsdam. Aber ich bin nicht nur Geschäftsleiter, sondern auch Berater, Finanzplaner. Ja.
Erzähl mal ein bisschen IS Finance. Was macht ihr so? Wer sind eure Kunden?
IS Finance ist ein Unternehmen, was 2009 gegründet wurde von den Kollegen Jörg Steinbach und Thomas Richter. Ich bin mit meiner Wenigkeit im Jahre 2016 dazu gekommen. Wir drei kannten uns vorher von der SRQ Finanzpartner AG, jetzt Finum Private Finance. Haben beschlossen, noch einmal etwas Gemeinsames zu tun. Was wollen wir gemeinsam tun? Wir sind also ein Unternehmen, was sowohl Vermögensverwaltung aus eigener Hand und Anlageabschlussvermittlung aus eigener Hand anbietet. Wir sind inzwischen 20 Beraterinnen.
Wow, das ist ja echt großer Laden dann.
Ja, 20 Beraterinnen arbeiten nur mit 2,5, wenn man das so sagen darf, Backoffice-Kräften. Und so, was sind unsere Kunden? Vermögende Privatkunden und die, die es werden wollen.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, was du alles machst, selber Berater, auch Geschäftsführung und Co. Wenn du dich selbst in einem Satz beschreiben müsstest, Berater, Stratege, Zuhörer, Übersetzer, was ist deine Rolle?
Meine Rolle ist, glaube ich, Menschen glücklich zu machen. Sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich. Also ich liebe Menschen, ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen und ich liebe es, wenn Menschen mir helfen können und ich ihnen. Das kann das so ein bisschen beschreiben, ja.
Das ist eine sehr schöne Rolle. Wenn du jetzt mal so die vergangenen 12 Monate aus Beratersicht beschreibst, waren das jetzt eher so ruhige Gewässer oder schon eher so Hochseetage?
Ja, es kommt auf immer, was man mit Hochseetagen verbindet, ja. Also,
Hohe Wellen, tiefe Täler.
nein, nein, nein. Also, ich glaube, wir haben es insgesamt, also nicht nur auf die 12 Monate bezogen, haben wir es, glaube ich, in den letzten Jahren relativ ruhig, würde ich so sagen. Weil, was meine ich damit? Auch wenn die Kapitalmärkte manchmal verrückt spielen, das war vor 5 Jahren noch eine ganz andere Geschichte. Da hat man wirklich mal in deinem
Corona meinst du?
Nicht nur Corona, also auch so, nehmen wir mal die Flugzeuge, die in die Türme geflogen sind.
Schon ein bisschen länger her als 5 Jahre, aber ja.
Ja, ist okay, aber das ist eben die Thematik, ja, wo ich sage, da hast du die Wellen, die an den Kapitalmärkten hochgestoßen sind, hast du natürlich auch von den Kunden volle Breitseite bekommen. Und wenn ich jetzt auf die letzten 12 Monate zurückgehe, Ruhe.
Also das heißt, wenn der Trump im Rosengarten seine riesen Zolltafel zeigt, da ist bei dir, klingelt kein Telefon mehr.
Nein, wir klingeln bei den Kunden durch. Das ist echt, das hat sich echt in diese Richtung sehr ruhig entwickelt. Die Kunden sind gelassener geworden. Die wissen inzwischen, was Aktienmärkte bedeuten oder Kapitalmärkte. Ja, natürlich ruft mal der ein oder andere an, aber es ist eine ruhige See, um mal in deinem Sprachgebrauch zu bleiben.
Aber was nimmst du denn bei den Kunden gerade so wahr? Nimmst du da mehr insgesamt trotz allem wir sind in einer Welt, wo die zunehmend wieder in geopolitische Blöcke zerfällt oder sich ordnet, sagen wir mal viel mehr. Wir haben alle Indizes sind irgendwie auf Rekordhoch gefühlt, also Bitcoin, Gold, DAX, S&P 500, alles knackt irgendwie jede Woche gefühlt einen Rekord. Wenn du da die Kundenbrille aufnimmst, siehst du da mehr so Zuversicht, mehr Vorsicht? Haben die mehr Fragen? Wie hat sich das so verändert jetzt in diesem Umfeld? Das ist ja auch nicht normal, dass alles dauernd einen Rekord hat.
Ich weiß nicht, ob Zuversicht, Vorsicht oder was hattest du nochmal als Drittes gesagt?
Na, einfach Fragen.
Ja, Fragen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich glaube, die Kunden, mit denen wir zu tun haben, das sind genau die Kunden, die sich mit diesen Themen, also was zumindest die Finanzmärkte beschäftigt, sind die gelassen, deswegen haben die uns. Also wir sprechen eher mit den Kunden über die schönen Dinge des Lebens. Also wer hat der Fußballverein gespielt? Wir sind Großeltern geworden. Was können wir denn für die Kinder machen? Also überhaupt, wir reden kaum, kann ich ein kleines Beispiel sagen, gestern Abend wieder bei Kunden gewesen, du hast Depot, können wir denn für unsere Kinder machen? Und wie können wir das denn am besten machen? Und Testament, haben uns noch nie mit beschäftigt. Das sind so die Dinge. Also wir haben, glaube ich, jetzt mit einer Kundengruppe zu tun, wo andere Themen wichtiger sind. Also wie kriege ich mein Vermögen ordentlich verteilt? Was kann ich mir noch selber leisten? Wenn ich heute, also ich schätze mal von 8 Kunden oder von 10 Kunden, wissen 8 nicht, wo der DAX steht. Ja. Oder der S&P. Weil da vertrauen die uns.
Klar, das ist denen auch egal. Aber das heißt, für dich ist eher gar nicht so die, wie ist das Depot aufgebaut, sondern wie strukturierst du das ganze Vermögen, wie gibst du es weiter? So, die Sachen werden wichtiger?
Absolut, absolut, ja.
Sind die Kunden jetzt trotzdem eher so, dass sie rantreten und sagen, Mensch, mach mal ein bisschen defensiver, weil gerade irgendwie viel los in der Welt. Das ist jetzt nicht besonders erbaulich, wenn man die Tagesschau anmacht. Oder ist denen das auch völlig egal?
Na, ich würde mal so sagen, also diese alte Regel, die es mal gab oder die aufgestellt wurde, mit zunehmendem Alter weniger Aktien in den Depots, würde ich aus meiner Brille behaupten, diese Regel gibt es nicht mehr.
100 minus Alter war ja mal dieser.
Genau.
Ja, aber das ist ja auch
gibt's nicht mehr. Hat auch damit zu tun, weil die Leute natürlich wissen, wenn ich mein Geld auf dem Tagesgeld oder auf dem festverzichtlichen Wertpapier oder so liegen lasse, zum einen gibt es kaum Zinsen, zum zweiten, das haben die Leute schon mitgekriegt, was 2022 los war. Weil da hat es ja nicht bloß die Aktienmärkte getroffen, sondern auch die Rentenmärkte.
Klar, war egal, was du für ein Portfolio hattest, das ging alles runter.
Absolut. Und von daher, also diese Regel ist, die gibt es nicht mehr. Die Leute interessieren sich immer mehr dafür, für das Thema, mit Aktien, und das wollte ich ja immer schon mal machen. Und natürlich können wir das machen. Und dann sind wir sind da eher die Bremsen und sagen, mach ein bisschen vorsichtig, lassen wir mal ein bisschen was auf der Seite liegen, etc.
Aber wenn du sagst, die Kunden, die interessiert überhaupt nicht, wo der DAX ist und so, das ist fair enough, dafür haben die auch dich. Aber du musst dir ja diese Gedanken machen, wie ist denn gerade der Markt aufgestellt? Du überlegst dir genau, bei dem Kunden verteile ich das so, der andere hat vielleicht noch einen längeren Horizont, das gehst du anders an. Wie balancierst du denn zum Beispiel aktuell liquide und illiquide Anlagen? Also Fonds, ETFs auf der einen Seite, dann Private Markets, ein großes Thema in unserer Branche auf der anderen Seite. Wie guckst du da drauf? Oder ist das für dich gar kein Thema?
Doch, das, ich glaube, das rückt jetzt wieder in den Fokus, sage ich jetzt mal so, ja. Also wir sind ja nicht nur als IS-Fan, ist nicht nur der Vermögenshalter, der sich mit Wertpapieren beschäftigt, sondern wir sagen ja, unser Credo ist ja ganzheitliche Beratung. Also wo auch immer mehr nachgefragt sind die Themen wie Immobilie, ja. Das Thema Private Markets kommt jetzt, weil das war natürlich dem, ich sage jetzt mal, Normalanleger
nicht möglich. Oder nur sehr schwer.
Verschlossen, ja. Genau. Jetzt haben wir ja Möglichkeiten, da etwas zu tun.
Aber jetzt wird ja kein Kunde zu dir kommen, also außer der liest den ganzen Tag Wirtschaftspresse und sagen, Mensch, Hagen, so ein LTIF hätte ich auch mal gern. Das ist ja Blödsinn, kein Kunde fragt nach dem LTIF wahrscheinlich. Aber du selber kannst dir ja schon überlegen, da ist ein Kunde, der hat eine, weiß ich nicht, eine siebenstellige, eine achtstellige Summe. Vielleicht ist das, bevor man dann noch ein bisschen mehr in einen ETF schichtet oder einen Fonds, vielleicht ist ein kleiner als Beimischung sinnvoll. Ist das für dich, beschäftigst du dich schon sehr aktiv mit oder ist das noch so ein, das guckst du dir mal an?
Na, ich beschäftige mich aktiv mit dem Thema Private Markets, also nicht mit dem LTIF. Da habe ich eine persönlich eine gesonderte Meinung dazu. Da würden wir, glaube ich, noch einen neuen Podcast machen müssen. Weil wie bei jeder Sache auf dieser Welt gibt es zwei Meinungen. Ja. Du sprachst es an, dieses Thema Private Markets, weil da gibt es jetzt, ich sage jetzt mal, Anbieter am Markt, wo man eben auch mal an solchen Sachen wie Stepstone, Carlyle etc. teilnehmen kann. Das interessiert mich schon und das beschäftigt auch. Und da kann man auch mal mit den Kunden ins Gespräch gehen. Weil unser Credo ist, wir wollen für unsere Kunden unter ihren Aspekten einen vernünftigen Ertrag wünschen, den sie sich wünschen, nicht wir, sondern sie. Und wir haben die Aufgabe einfach dann eben auch die Dinge mit denen so zu besprechen, wie sie es wünschen. Vor allen Dingen kommt es ja noch dazu, muss man ja auch dazu sagen, Christoph, das muss der Kunde ja auch verstehen. Ja? Diese anderen Kapitalmarktformen, ich meine, wir kennen das damals von den offenen Immobilienfonds etc. Ja? Das wurde alles unter Sicherheitsaspekten verkauft. Wir wissen, was passiert ist am Markt. Also das wichtigste Credo ist eigentlich, ja, du hast vollkommen recht, im Gesamtvermögen eine gewisse Balance zu finden, die zu dem Kunden passt. Das kann mit einer Immobilie sein, das kann mit der Aktie sein, das kann mit einem festverzichteten Wertpapier sein, whatever. Damit beschäftigen wir uns und das ist auch unsere Aufgabe.
Aber ich kenne auch Leute deiner Zunft, die sagen, das ist alles schön und spannend, dass das gibt, aber ehrlich gesagt, das spielt für mich gar keine Rolle. Am Ende des Tages Aktienmärkte laufen trotz allem über die ganzen Jahre so gut, dass du sagst, weißt du was, ich kann das Geld auch im Nasdaq stecken, da habe ich auch meine 12% im Jahr. Da brauche ich nicht irgendeinen illiquiden Private Equity Kram. Ja. Jetzt mal sehr zugespitzt. Wie stehst du zu so einer Haltung?
Ja, da sage ich einfach mal, das sind Leute, die noch keine richtigen Crash erlebt haben. Weil ich bin, da kann ich, das gehört ja vielleicht ein bisschen zu meiner Geschichte, ich bin 2001 aus der Bank gegangen, weil ich einfach meine Kunden frei von jeglicher Strategie des Unternehmens beraten wollte, sondern immer im Sinne, im Geiste des Kunden. Und was ist 2002 passiert? Da wollte niemand in Deutschland was von Wertpapieren wissen. Niemand. Ich bin durch diese Schule gegangen und da gab es dann natürlich auch Dinge, die vielleicht nicht so funktioniert haben. Ich sage jetzt, was wir heute kennen unter dem Thema AIFs. Ja. Wir hatten das Thema
guten Schiffsfonds und was es alles
ja,
so gab.
Genau. Wobei wir haben dort eigentlich auch schon, es gab ja auch gute, sehr gute Immobilienfonds. Ja. Das ist ja alles unbestritten. Aber ich glaube, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann geht man, also zumindest kann ich das für mich sagen, anders damit um. Also für mich ist das sowieso so, für mich ist, gibt es das nicht. Was haben wir immer schon so gemacht oder habe ich keine Lust zu oder nee, ich will mich nicht verändern, sondern ich will mich verändern. Ich will einfach diese Welt miterleben. Und deswegen ist es wichtig, auch immer einen breiten Blick zu haben auf alles.
Ja, ist eine sehr gesunde Einstellung. Ja. Aber du hast ja gerade gesagt, der Kunde muss das ja auch verstehen. Das ist natürlich jetzt am Ende dein Job, der Übersetzer zu sein. So, wie funktionieren die Private Markets? Was heißt das in deinem Depot? Weil vielleicht der Großteil mag ja das einfach gar nicht angucken, was du dem dazu schickst. Und das ist, höre ich ja ganz oft so. Aber vielleicht guckt der ein oder andere doch mal rein und denkt so, ups, was ist das eigentlich, Private Debt oder so. Und wie erklärst du denn einem Kunden, warum Geduld jetzt bei illiquiden Anlagen auch ein Stück weit eine Tugend sein kann und wann man aber auch vielleicht Finger davon lässt. Also wie machst du das?
Naja, also ich glaube, das hängt überhaupt nicht jetzt von der Anlageklasse ab. Ja? Ich gehe mal weg von dieser Geschichte. Man muss nur darüber sprechen, aber man kann darüber sprechen, wenn der Kunde, ich sage jetzt mal, in diesen gewissen Zeithorizonten lebt. Ja? Wir dürfen das nicht vergessen. Normalerweise haben wir früher mal gelernt, ja, ein Aktienfonds sollte man nur kaufen, wenn man 5 Jahre Anlagehorizont hat. Wer denkt denn heute noch dran? Kaum jemand.
Ist das gut oder schlecht?
Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja? Oder wenn ich eine Aktie kaufe, sollte ich endlich einen Blick von 5 bis 10 Jahren haben. Also da unterscheidet sich das überhaupt nicht. Ja? Und über diese Dinge wie Private Market, Private Debt, Infrastruktur etc., das da alles gibt, kannst du nur mit Leuten sprechen, die von vornherein so ein bisschen, wo du mitbekommst, dass sie so ein gewisses Verständnis für Wirtschaft, für Unternehmertum haben etc. Ja? Und dann gibt es schon einfache Worte, die ich schon vor 20 Jahren gelernt habe, zu sagen, okay, Private Market, Private, illiquid, das sind nicht börsengehandelte Werte. Du musst einen Anlagehorizont haben von, hast aber auch eine Renditeerwartung von. Möchtest du einen Teil deines Geldes, was du im langfristigen Bereich anlegen möchtest, hast du da Interesse daran, dass wir darüber sprechen? Das ist der Punkt. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch bei den, immer bei diesem Kern zu bleiben.
Aber wir sind ja hier auch, hab's ja eingangs gesagt, beim Private Banking Kongress. Hier gibt es ja auch viele Investmentimpulse und es gibt ja alles mögliche, Infrastruktur, Quality-Ansätze im Tech-Bereich, Emerging Markets, alles Mögliche. Gibt es da irgendwie gerade Themen, Strategien, also vielleicht jetzt gar nicht konkrete Produkte, sondern ich sage jetzt mal Sektor oder Themen, die, wo du sagst, die funktionieren gerade in der Zeit besonders gut, weil sie irgendwie Stabilität, Chancen verbinden etc., wo du sagst, das findest du gerade einfach spannend in dem aktuellen Umfeld?
Das ist immer schwierig, also ich immer zu, davon zu sprechen, was für einen selber spannend ist. Ja?
Mhm. Ja klar, bei jedem Kunden ist es individuell.
Ja, für mich ist die ganze KI-Thematik ist für mich unheimlich spannend, weil ich glaube, da schwimmen wir alle noch mächtig an der Oberfläche. Ich habe das Vergnügen gehabt, vor circa 2-3 Wochen einen KI-Experten zu erleben. Na, ihr sagt, wow, Wahnsinn, ist ja irre, was jetzt schon alle gibt. Und das ist für mich ein riesenspannendes Thema. Ich hatte auch mit einer Schweizer Firma dazu vor ein paar Monaten Kontakt. Und wo man über Firmen gesprochen hat, die du, ich wahrscheinlich nicht kennen, noch nicht kennen, was da noch am Markt passiert, über die Dimension. Also KI ist ein spannendes Thema, auch wenn jetzt schon viel laufen ist. Aber
auf der einen Seite durchgenudelt schon, man kann es nicht mehr hören. Und auf der anderen Seite krempelt das ja gerade jedes Beginnbereich um, wirklich vom Einkaufen bis zur Rüstung, muss man sagen.
Es wird unser Leben, unser aller Leben umkrempeln.
Aber wenn du an deinen Arbeitsalltag jetzt denkst, in deinem Job, wo hilft dir Technologie oder künstliche Intelligenz heute schon ganz konkret?
Ganz konkret muss ich sagen, und das spiegelt sich nicht nur in meinem Arbeitsalltag wieder, sondern auch in dem Arbeitsalltag unseres Unternehmens. Ich habe ja vorhin gesagt, wir sind 20 Berater, 2,5 Backoffice-Kräfte. Das Verhältnis ist bei vielen andersrum. Also was ich damit sagen will ist, wir haben schon frühzeitig auf Digitalisierung gesetzt. Alles, was Aufsichtsrechte und Haftung zulässt. Punkt 1. Punkt 2 ist, was mich persönlich betrifft, mit dieser KI-Geschichte kann ich heute Dinge in einer viel, viel kürzeren Zeit machen, wofür ich vor ein paar Wochen noch gar keine Lust hatte und weil mir viel zu viel Zeit geklaut hat. Also mal ein Beispiel, ich gehe heute hin und kann heute, wenn ich einen Interessenten kennenlerne und sage, hier, ich habe die und die Ziele und Erwartungen etc., stellen Sie mal Ihr Konzept vor. Oh, da bist du erstmal dann in den Kämmerlein gegangen, so heute sagst du, bam, 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 so gibst, es gibt eine Plattform dafür, gibst da die Teilerin, machst es mit deinem Corporate Identity und hast in 3 Minuten oder 4 Minuten eine Präsentation da, wo ich sage, wow. Und dass solche Sachen helfen.
Also für den Nervkram im Hintergrund eigentlich.
Ja klar, logisch. Darum geht es ja. Es geht im Allgemeinen darum, dass du sagst, okay, wie kann KI oder AI oder wie man das alle bezeichnen möchte, wie kann es deinen Arbeitsalltag erleichtern?
Und wo sagst du, stößt KI an die Grenzen? Also was bleibt einfach ganz klar Menschliches bei dir in den nächsten 12, 24, 36 Monaten?
Ach, ich würde so ja darüber hinausgehen. Also an seine Grenzen geht, ich glaube, wir gehören noch zu der Generation, wo die Persönlichkeit noch ganz wichtig ist. Also ich glaube noch ganz fest daran, dass die Menschen nicht mit einer KI reden wollen, sondern...
Bei Alexa ja auch nur so mittel geklappt, muss man sagen.
Habe ich mir nicht angeschafft, weil ich irgendwann mal gehört habe, dass Alexa einen Feueralarm ausgelöst hat. Und gesagt, das lassen wir mal lieber.
Dann probier Siri lieber nicht aus.
Ja. Also... Nein, also das ist das Thema, wo ich sage, ich glaube, dass es viele, viele Menschen gibt, die sich erstens dem Thema KI noch gar nicht geöffnet haben, nicht öffnen werden, weil viele sagen, das ist Teufelszeug. Ja. Ich glaube daran, was dieser Mensch da gesagt hat, du musst dich, entweder beschäftigst du dich mit KI in jeder Berufsgruppe etc., dann gewinnst du, wenn du es nicht tust, dann verlierst du. Also um deine Frage nochmal konkret zu beantworten, mir hilft es hilft im Alltag, bestimmte Prozesse zu verschlanken, aber den Beratungsprozess für vermögende Kunden, die sich nicht wie die Entrepreneurs vor den PC setzen wollen und sagen, ich mache mal meine ETF-Depots hier, alles fertig, die wird es weiterhin geben und da bin ich überzeugt von.
Aber du bist ja schon eine ganze Weile in der Branche dabei, du machst das ja schon, wir haben jetzt ja keinen Videopodcast, aber ich kann schon sagen, du bist jetzt auch nicht 27. Wie lange machst du das schon in der Praxis?
30 Jahre.
30 Jahre. Durch Corona, das war ja schon nochmal trotz allem so ein Wendepunkt, dass Digitalisierung nochmal ganz anders Einzug gehalten hat. Und auch wenn es eine Rückkehr zum Persönlichen gibt, sind ja auch viele Dinge geblieben. Wie hat sich denn dein Beratungsmoment verändert? Also so das Setting, die Kommunikation, auch das Tempo in so einer Beratung, Erwartungen auch von Kunden mit oder von Partnern. Wie hast du den Wandel erlebt? Oder wie erlebst du den Wandel? Der ist ja nicht abgeschlossen.
Also den Wandel erlebe ich im Speziellen gerade, was so mit unseren Kunden zu tun hat, aber auch in unserer Firma, dass wir noch verstärkter uns überlegen, müssen wir uns jetzt persönlich treffen oder machen wir es über Videokonferenzen? Im Unternehmerischen ist es vielleicht schon noch normal, aber auch da gibt es immer mehr Kunden, die sagen, Herr Starnigel, sagen Sie mal, können wir das auch per Teams oder Video machen? Dann können wir das ja vielleicht abends um 8 machen, weil dann haben wir Ruhe. Ist das für Sie auch okay?
Ja, du musst auch nicht mehr durch die Gegend kurven.
Ja, und um 8, ich sage, wenn ich das weiß, ich kann mir einen Tag einrichten, alles wunderbar, dann hast du Ruhe, die Leute haben Ruhe. Ja, die wollen sich schon weiterhin Zeit nehmen für ihre Finanzen. Ja? Aber es hat sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren seit Corona verstärkt dahin gewandelt, dass die Leute sagen, ach, wissen Sie was, wenn wir uns einmal im Jahr sehen, persönlich reicht das. Alles andere können wir per Telefon und Videokonferenz machen. Ja, und ich kann das auch, sagen wir. Ich kann das. Machen Sie mal. Geht alles.
Aber du glaubst auch wahrscheinlich, der Trend wird weitergehen. Also in 5 Jahren wird es alles noch digitaler sein und du wirst deine Kunden vielleicht zum Onboarding-Termin und dann einmal im Jahr treffen? Oder was denkst du?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das so sein wird, weil wir merken ja jetzt schon, seit Corona hat sich das ja auch verstärkt. Also ich brauche ja heutzutage ja nicht mehr zum Kunden zu fahren, um eine Depotöffnung zu machen. Ich brauche ich brauche noch nicht mehr zum Kunden fahren, wenn ich irgendwelche regulatorischen Sachen aktualisieren muss. Kann ich alle per PC machen, per Mail.
Du bist ja nun aber auch Geschäftsführer, das heißt, du suchst ja auch Leute, die bei dir im Zweifelsfall Kundenberater sind etc. Was muss denn dann heute in dem Umfeld ein Kundenberater können, was der jetzt vielleicht vor 5 Jahren weniger können musste oder worauf schaust du heute mehr?
Da hat sich nichts verändert. Ich schaue darauf, dass er Spaß hat, dass er seinen Alltag selber regulieren kann und will, dass er sich ins Team bei uns einbringt, weil wir sind eine Firma, wo die Leute nicht angestellt sind. Sie können angestellt sein, sie können Partner sein, sie werden Partner bei uns. Wir freuen uns über Mitgestalten. Ja. Das hat sich nicht verändert. Ich sage einfach mal so, die Erwartungen sind einfach das, und ich glaube, der sich entscheidet, nochmal einen neuen Weg einzuschlagen, der ist ja in der Regel sowieso auch, ich würde mal sagen, jenseits der 40. Der wird sich in den letzten Jahren, vor allen Dingen auch durch seine Kinder, mit der Technik beschäftigt haben. Wie gesagt, da ist alles gleich geblieben aus meiner Sicht. Also, und du musst natürlich in der Lage sein, ja, selbst zu gestalten. In dem Sinne, dass du eben sagst, okay, mir muss ich jeden Tag erzählen, was ich zu tun und zu lassen habe. Sondern das gestaltet bei uns jeder selber.
Was schätzt du am meisten an deinem Job?
Die Freiheit.
Das ist diese Freiheit, ja.
Ja, die absolute Freiheit. Und die ich glaube, die erlangt man nur, diese Freiheit, weil ich habe ein Lebensprinzip, der sagt, wenn ich meinen Job oder wenn ich meine Arbeit gut mache, dann ist auch alles fein. Keiner geht mir, auf Deutsch gesagt, wie man in Berlin sagt, auf die Ketten. Ja? Ich gehe niemandem auf die Ketten. Wir haben müttet Leben. Und vor allen Dingen, was ich am meisten schätze und geschätzt habe, als ich den Schritt aus der Bank rausgemacht habe, wussten wir nicht, dass wir nochmal 2 Kinder kriegen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich das, dass ich die Sache, wie ich meine Kinder begleiten konnte jetzt in dieser Zeit, hätte ich in einer Bank, in einem Angestelltenverhältnis niemals machen können.
Und gehen die Kinder auch in die Finanzbranche?
Mit Sicherheit nicht.
Bist du da froh drüber?
Nein. Also ich sag mal so, meine Tochter ist ihrer Leidenschaft nachgegangen. Die wollte Kindergartenerzieherin werden und ist es geworden. Mein Sohn ist jetzt gerade in der Findungsphase. Ob der mal Handwerker wird oder Biologie oder Biochemie oder keine Ahnung was studiert, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass er interessiert sich jetzt für Finanzen. Schauen wir mal. Aber ich kann nur sagen, junge Leute sollten sich dafür interessieren, weil in unserer Branche haben wir, denke ich mal, ein ziemlich, ich würde fast sagen, mir fällt kein besseres Wort, ein Überalterungsprozess.
Ja, Nachwuchsmangel.
Absolut Nachwuchsmangel. Und
woran liegt das? Warum will das keiner mehr machen?
Weiß ich nicht. Also wir hatten ja mal eine Zeit, wo der Beruf des Bankkaufmanns nicht so toll war. Ich glaube, das war während der Lehman-Pleite. Ja. Also da hat jetzt gerade nicht immer jeder dazu aufgerufen, werde Bankkaufmann. Das hat natürlich vor einigen Jahren, Jahrzehnten, hat das einen anderen Anstrich gehabt. Da wollte jeder Bankkaufmann werden. Ich kann es dir gar nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ich glaube, weil es auch daran liegt, dass es heute so viele Berufe gibt, wo du dich einbringen kannst und wo du wahrscheinlich auch noch mehr Geld verdienen kannst. Und gut, jetzt kommt natürlich dazu, dass man heute als Influencer mit jungen Jahren schon viel mehr Geld
Ich sehe dich auch auf TikTok haben. Ja.
Nein, also weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Und wir denken darüber nach. Ich sage immer, sucht euch einen jungen Bankkaufmann, der in der Bank irgendwie seine Lehre, seine Azubi-Zeit vorbei oder verlebt hat und sagt, er hat jetzt keine Lust mehr, oder nimm den an die Hand, nimm den mit, weil
weg den Freiheitsdrang, den Unternehmergeist und dann.
Ja, vor allem, weil wir auch wir haben ja ein System bei uns geschaffen, ja, wo du sagst, okay, auch wir haben jetzt bei uns jemanden gekommen, der ist 61, ja, der hat gesagt, na klar, ich komme, mach das jetzt nochmal. So, nimmt sich einen jungen Bankkaufmann an die Seite, ja, und hat dann noch ein zusätzliches Renteneinkommen, dann, wenn er in der Rentenzeit sein sollte. Das passt alles.
Vorletzte Frage, ganz locker. Gibt es einen Satz, den du Kunden schon 100-mal gesagt hast und trotzdem immer wieder gern?
Das ist ein Wort, ein Satz, den dürfte man ja nie sagen, ja, aber ich sag ihn trotzdem. Sie kriegen ihren Hals nicht voll. Das hat sich nicht verändert seit dem neuen Markt etc. Ja? Wenn du zu den Kunden gehst und sagst, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen was abbauen, das ist ein Satz, den ich immer wieder sage. Aber den sage ich genauso lustig zu den Kunden und nur die ich kenne, der immer wieder vorkommt. Ja,
ja, sehr schönes Beispiel.
Ja.
Und die letzte Frage, die ich ja all meinen Gästen immer stelle, wenn du eine Sache morgen in der Finanzbranche so per Fingerschnipp ändern könntest, ja, das kann alles sein, von der Kleiderordnung bis zur Regulatorik, alles. Welche wäre das und warum?
Das ist eine schöne Frage. Da müsste man sich ja wirklich mal langsam Gedanken darum machen. Jetzt muss ich mich entscheiden zwischen zwei, die mir sofort einfallen. Also ich würde so eine Art Kleiderordnung wieder einführen in der Finanzbranche. Also das hat schon echt zu wünschen übrig lassen.
Meinst, dass die nicht so verlottert rumlaufen wie wir beide ohne Krawatte?
Genau das meine ich eben nicht. Das geht nicht um den Krawattenzwang oder sowas, ja, sondern es geht einfach darum, dass ich Stil habe. Und dieser Stil, der ist in der Finanzdienstleistungsbranche, und damit meine ich sowohl Banken als auch Vermögen und so weiter, schon arg verloren gegangen. Und das stört mich persönlich schon sehr. Und das würde ich sofort wieder ändern, wenn ich es könnte.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke auch in deine Praxis. Auch das Thema Nachfolge ist sehr spannend. Das wird uns definitiv die nächsten Jahre noch begleiten. Das greifen wir auch bei das Investment immer mal wieder auf. Und vielleicht ergibt sich ja nochmal die Möglichkeit zum Austausch dazu. Danke dir, Hagen.
Vielen Dank an dich, lieber Christoph. Bis dann.
Hat Ihnen das heutige Gespräch gefallen? Dann lassen Sie uns doch ein Like da, auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch sonst Sie Podcasts hören. Und vergessen Sie nicht, den Abonnieren-Button zu drücken. So entgeht Ihnen keine unserer zukünftigen Episoden voller Einblicke und Geschichten aus der Welt der Fonds. Bis dahin bleiben Sie gespannt und verbunden.